was ist jetzt dran zu predigen? Und als ein Kernvers der Predigt möchte ich gern vorlesen, Johannes 13, Vers 34. Ich weiß nicht, Micha, ob du das spontan auch irgendwie aus Luther hinkriegen könntest. Musst du nicht, aber natürlich wäre nett, weil sich eigentlich ist das der rote Faden, der sich durch die Predigt durchzieht. Da sagt Jesus: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Ein neues Gebot gebe ich euch. Und jetzt einfach mal in dieses Thema einzusteigen, möchte ich mit euch eine Geschichte lesen, die wahrscheinlich viele kennen, und ich liebe diese Geschichte. Es ist die Geschichte von Bartimäus, weil da steckt so viel drin. Und das ist wirklich auch für einen Prediger ein wirklich sehr dankbarer Text, weil du kannst da dieses, jenes, das, also echt vieles draus machen, weil es also derartig gefüllt ist. Und ich lese euch die Geschichte mal noch einmal vor. Und sie kamen aus Markus 10 ab Vers 46. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf. Er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Ja, eine Heilungsgeschichte. Jesus hat mal wieder jemanden geheilt. Das hat er ja auch so oft getan. Jetzt zum Zeigen, Michael, meinte ich Johannes 13, Vers 34. So, okay. Jesus hat jemanden geheilt. Aber wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, wird das der Geschichte nicht wirklich gerecht. Weil wir sind hier im Kapitel 10 des Markus-Evangeliums. Und das ist eben nicht wie das Matthäus-Evangelium, was mal eben satte 28 Kapitel hat. Bei Markus ist, wenn du bei 10 bist, schon bald Schluss. Das hat nämlich nur 16 Kapitel. Und deswegen ist die Geschichte von Jesu Wirken hier auch schon ziemlich bei seinem Ende seines öffentlichen Wirkens. Er ist kurz vor Jerusalem. Schon viele hat er befreit, viele hat er geheilt und er hat Besessene befreit und. Jesus hat große Wunder getan. Es sind so viele Sachen über Jesus schon erzählt. Und jetzt plötzlich wird wie nochmal angehalten und Jesus heilt einen Blinden. Bartimäus heißt er, in der Stadt Jericho. Jericho ist so eine Art Stuttgart damals in Israel. Ja? Also da sind die Bürgersteige vergoldet, weil man war ja bescheiden, sonst hätte man es auch purem Gold genommen. Weil Jericho war eine extrem reiche Stadt. Es gehört zu den ältesten Städten der nachgewiesenen Menschheitsgeschichte, weil die Bedingungen dort einfach total super sind. Dass sie dort, sie haben auch Asphaltvorkommen da und dann sind die entsprechenden Wasservorkommen. Und Hitze ist ja in Ordnung, wenn man das richtige Wasser dazu hat. Und das war bei Jericho alles gegeben. Das war ein Wirtschafts-, ein Handelszentrum damals. Jericho war richtig reich. Und dann ist dieser Gegenpol, dann ist dieser arme Mensch da, dieser Bettler. Aber ich meine, gut, in einer reichen Stadt zu betteln ist wahrscheinlich besser als in einer armen Stadt. Bartimäus. Wie heißt denn der eigentlich? Doofe Frage, Bartimäus natürlich. Aber wisst ihr was? Bartimäus ist aramäisch, ist gar nicht hebräisch, das ist aramäisch, also praktisch so ein bisschen wie das Fränkisch in Israel, okay? Also so wie wir Hochdeutsch und Fränkisch haben. Ja, gab es da das normale Hebräische und da gab es natürlich auch Dialekte und so könnte man das Aramäische verstehen. Und daher der Name Bartimäus, sonst würde er Bentimäus, hätte er sonst geheißen, weil im Hebräischen heißt Sohn Ben. Okay. Und das wird dann ja auch erläutert, Sohn des Timäus. Er hat gar keinen Namen, ist nur der Sohn vom Timäus. Und damit der Leser das auch wirklich versteht, wird es praktisch einmal aramäisch und dann nochmal so hebräisch dann wiederholt. So ein Typ. Eben ein Bettler. Und die Bibel bezeichnet ihn auch nicht großartig. Aber er ruft etwas Gewaltiges aus. Er ruft aus: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wie kann man so etwas rufen? Das kann man nur rufen, wenn man verstanden hat, wer dieser Jesus von Nazareth ist. Das ist der verheißene Messias. Denn es heißt, der Messias wird auf dem Thron Davids sitzen. Und das ist der Rechtmäßige. Das hat der verstanden. Und als er hört, Jesus läuft da vorbei, da dreht er total durch. Nun kann man nicht denken, ja, welcher Blinde will nicht sehend werden? Aber wisst ihr, so einfach ist das gar nicht. Ich habe das mal mit einem Blinden besprochen, weil ich irgendwann ein bisschen stutzig geworden bin, weil ich mich gefragt hätte, wenn ich jetzt blind wäre, hätte ich gemacht, was dieser Blinde gemacht hätte? Stell dir mal ganz kurz vor, du sitzt irgendwo am Wegesrand und bist blind. Und dann hörst du, dass der vorbeikommt, auf den du die ganze Zeit wartest. Und dann fängst du an zu rufen und dann sind Sehende, die sagen, ey, halt die Klappe, hey, sei ruhig. Hast du dich schon mal als Blinder mit Sehnen angelegt? Also ich würde mir das zweimal überlegen. Aber er macht es. Es steht da, er schreit noch lauter. Der hat Glauben in sich. Der hat Glauben in sich. Jetzt ist der Christus da. Das ist meine Stunde oder ich habe vielleicht keine Stunde mehr. Und dann das Nächste. Ein Blinder wirft seinen Mantel weg und springt auf und rennt los. Als Blinder aufstehen und rennen? Manometer. Der hat verstanden, oder nachher, als er dann kommen soll, ne, rennt er dann auch. Bei dem gehen wir alle Sicherungen durch. Ey, das ist der Christus. Aber erstmal wird er zurückgehalten. Und dann kommt dieser Moment, dass bei dieser ganzen Szenerie, die wir hier haben, Jesus ihn hört. Und vielleicht hast du drüber weggehört, man liest doch leicht drüber weg. Aber das ist eben nicht mehr das Setting am Anfang, als Jesus losgelaufen ist. Da ist er dann mit 12 Jüngern unterwegs und dann gucken wir mal, was so passiert oder so. Hier ist es ein anderer Zeitpunkt. Die Geschichte ist weit vorangeschritten. Da heißt es, und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, je länger Jesus unterwegs ist, umso mehr Leute folgen ihm. Später sind es auch wesentlich mehr Jünger. Und eine große Menge folgt ihm. Also ein richtiger Tross, muss man sich vorstellen. Ja? Kürzlich wollte ich mal schnell nach Forchheim fahren und dann hatte ich nicht mit einer Pilgerei gerechnet. Irgend so eine Wallfahrt. Fahre nichts ahnend über diesen Hügel rüber bei Vorkirch Ehrenbach und plötzlich ist da eine, ist so jemand, der so absperrt und dann sind da 100 Leute, 150, keine Ahnung oder so und machen da ihre Wallfahrt und freuen sich und dann hat das alles ein bisschen länger gedauert. Aber ich vermute, das waren viel mehr. Hunderte. Wer weiß, wie viel. Wir lesen das ja in der Bergpredigt oder bei der Speisung der 4.000, 5.000 und so, was das für Menschenmengen waren, die Jesus angezogen hat. Und dann ruft da einer durch, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus hört ihn. Durch die vielen Stimmen, weil die werden ja auch sich unterhalten haben um ihn herum, hört Jesus ihn durch. Das ist echt besonders. Hier passiert eine Heilung, aber hier passiert noch was ganz anderes. Durch diese ganzen Hunderte sieht er den einen Menschen hindurch, hat für ihn Zeit und erweist ihm dann im Rahmen der Heilung, sag ich mal, auch Liebe. Er hat trotzdem Liebe für diesen Mann, der nach ihm ruft. Erinnert ihr euch noch an die Bilder von 89, als sie die Montagsdemonstrationen waren in Leipzig und so, Hunderttausende auf die Straßen gegangen sind? Das war eine Bewegung und so ist es bei Jesus zu der Zeit auch. Das sind nicht mehr ein paar Leute, die unterwegs sind, auch nicht 20, 40, 50 Leute. Das ist eine Bewegung gewesen. Jetzt gilt, dass sein Ruf bis über die Landesgrenzen, bis nach Syrien und so gegangen ist. Das ist Jesus. Man weiß vielleicht nicht ganz, ist er wirklich der Christus? Manche zweifeln noch, aber eins ist klar, der sticht heraus, der ist groß. Was passiert hier in Israel? So eine Bewegung ist da gerade, als Jesus unterwegs ist. Und Jesus weiß es natürlich auch. Und das Nächste nach dieser Geschichte ist, sie kommen nach Jerusalem rein, dann wird er empfangen und die Kreuzigung ist dann auch nicht mehr weit. Der große Showdown, es ist kurz vor dem ganz großen Ereignis, das Kreuz, der wichtigste Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte, wo Gott entscheidet, was Zukunft ist für den Menschen und wie Zukunft sein kann. Und Jesus hält an für diesen einen Bettler. Was sagt uns das? Was lernen wir daraus? Und Dani, wenn du mir mal kurz helfen könntest, dass du mal einmal kurz diese Flipchart daraus holst. Ich mache hier einmal ein bisschen Platz, liebes Lobpreisteam, aber ich denke, ich kriege das dann auch schnell wieder so zurück. Und als ich darüber nachgedacht habe, über diese Stelle und für heute, da ist mir ein Satz ins Herz gekommen, der mich erstmal ein bisschen ins Nachdenken gebracht hat. weil ich irgendwie so gespürt habe, dass Jesus in einer herausragenden Weise Liebe erweist. Was läuft da alles ab? Und es geht ja auch um so viel. Ja? Und es gibt so viele andere Menschen auch. Ja? Ich danke dir, Daniel. Es gibt auch so viele andere Menschen. Aber er kümmert sich um diese Liebe für diesen Menschen und hat diese Liebe. Also nimmt sich die Zeit, er hat die Liebe für den Menschen. Und jetzt gerade die Niete gegriffen. Aber dann kam mir ein Satz ins Herz und den schreibe ich euch gerade mal hier auf. Und über den denken wir dann mal ein bisschen nach. Der hieß: Das Große braucht das Große braucht das Kleine. Das Große braucht das Kleine. Okay, da ist eine ganz große Sache unterwegs, da ist dieser Aufbruch, da ist die Bewegung, Jesus geht auf Jerusalem zu und er wusste natürlich zutiefst, warum und was er da eigentlich tut. Und dann widmet er sich dieser kleinen Sache. Und gleichzeitig spüre ich, dass hier die Liebe Jesu aufleuchtet. Wer die Bibel jetzt ein bisschen gelesen hat, denkt sich, hey, also Liebe und klein zusammenzupacken, ist aber ziemlich komisch. Das passt eigentlich gar nicht. Das passt auch biblisch erstmal auf den ersten Blick nicht. Das heißt zum Beispiel, Glaube, Liebe, Hoffnung bleiben, die Liebe aber ist die größte, steht im Korinther geschrieben. Und Amen, Gottes Wort ist die Wahrheit. Oder es gibt an anderer Stelle, ist geschrieben, ohne die Liebe ist aber alles nichts. Ohne die Liebe kannst du einpacken. Und ich so, Herr, worauf willst du hinaus? Worum geht es? Und dann kam mir der Gedanke, dass man aufpassen muss, dass man klein nicht mit unwichtig verwechselt. Auch etwas Kleines kann sehr wichtig sein. Ich habe euch hier mal was mitgebracht. Ausnahmsweise, meine Tochter kam gerade rein, die Hanna meinte, Papa, kann ich mal deinen Autoschlüssel haben? Habe ich gedacht, nee, heute ausnahmsweise nicht. Heute brauche ich ihn, aber die Mama hatte auch einen dabei. Stell dir vor, ich sage, Manuela, du hast Glück. Du kriegst ein Auto geschenkt. Nur, aber Zündschlüssel gibt's nicht. Ja, nun freu dich doch mal, Mensch. Ein Auto, Manuela, komm. Was ist das? Hm? Kriegst ein Auto geschenkt, aber kein Zündschlüssel. Ist der groß? Nee, der ist klein, aber mega wichtig. Oder sind zwei zusammen. Wollen Mann und Frau sein, Ehe. Aber ein Ja-Wort gibt's nicht. So ein kleiner Moment, wo du dann Ja sagst. Einmal unterschreibst beim Standesamt, einmal vorm Altar. Klein, aber so entscheidend. Wie Ehe und so ohne dieses Ja-Wort, diesen offiziellen Bundesschluss. Das Kleine kann so wichtig sein. Aber trotzdem sträubt es sich vielleicht noch ein bisschen. Man kann auch Liebe nicht klein nennen. Und dann denke ich aber, wie läuft denn unser Alltag, wie läuft denn unser Leben als Menschen? Du hast jetzt eine Woche hinter dir, genauso wie ich. Wie oft hast du in dieser Woche über Liebe nachgedacht? Wie oft hast du dich in dieser Woche in Situationen gefragt, okay, was ist jetzt eigentlich Liebe? Oder vielleicht auch, Mensch, Herr, ich bin nicht in der Liebe. Wie oft war das Thema dran? Obwohl wir doch wissen, dass Liebe total wichtig ist, oder? Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube nicht, dass wir alle so ungehobelt und lieblos sind oder so, das ist nicht die Botschaft, sondern, dass wir vielleicht heute ein Stück weit mehr lernen könnten, mit diesem Thema Liebe umzugehen. Dass das Thema in sich etwas Kleines hat, aber weil es so ist, wie es ist, ist es auch überall mit dabei. Ob du Auto fährst zum Beispiel. Liebe kann einen Unterschied machen, wie du Auto fährst. Liebe kann einen Unterschied machen, wie du jemanden begrüßt. Liebe wird einen Unterschied machen, wenn du mit jemandem etwas besprichst, was dich geärgert hat. Liebe wird einen Unterschied machen, wenn dein Kind vielleicht irgendwo versagt hat. Und so weiter und so weiter. Selbst wenn du ein Essen kochst, einen Tisch deckst oder irgendwie sowas. Liebe macht einen Unterschied. Und es ist klein immer dabei. Und so wie wir bei diesem Schlüssel ich entscheiden kann, und Gott schütze mich, dass ich den nicht verliere, wäre doof, ob ich ihn gebrauche oder nicht. Und dass es immer wieder Situationen gibt in unserem Leben, wo wir uns vielleicht selber aktiv fragen sollten, liebe ich eigentlich? Ist das wirklich, oder habe ich die Liebe so ein bisschen vergessen, weil ich eben drüber weggekommen bin? Da habe ich meine 30 bis 50 Stunden Arbeit, die ich die Woche bewältigen will, muss. Da habe ich meine Aufgaben, meine Verpflichtungen, wo ich drin bin. Die großen Sachen. Für viele Menschen ist das Thema, seine Arbeit zu schaffen, etwas Großes. Und es ist doch wirklich groß, weil es viel Zeit kostet, viel Kraft kostet und so wirklich ist. Oder in einer Familie Verpflichtung zu übernehmen, das kann gegenüber Kindern sein, kann auch gegenüber Älteren sein, die man pflegt. Große Dinge. Und diese großen Dinge können es immer wieder leisten, dass man das wichtige Kleine übersieht. Das Kleine macht es aber aus. Wenn ich diesen Schlüssel nicht habe, kann ich mein Auto nicht starten. Und dann ist das ziemlich biblisch. Wenn ich die Liebe nicht habe, sagt mir die Bibel, dann ist alles nichts. Dann ist alles nichts. Und das ist heute der entscheidende Gedanke, dass wir uns auf dieses Kleine, was aber alle Dinge begleitet und allen Dingen ihre Würde und ihre Fruchtbarkeit gibt, darauf neu besinnen, das zu wählen, das festzuhalten. Und das brauchen wir alle. In der Vorbereitung hatte ich eine Art Bild, sage ich mal, eine Art Gedanken. Weil dann denken wir auch heute darüber nach, wir haben jetzt ein bisschen was gehört über die Geschichte der Gemeinde, wir denken weiter darüber nach, wie bauen wir Gemeinde, wie geht es weiter, was macht man hier, was macht man da. Und dann reden wir auch über große Dinge, die Finanzen der Gemeinde vielleicht. Was sind denn die Gaben der Gemeinde? Oder dies oder das? Und ich mache das mal an einer Einzelperson fest. Und eine Einzelperson, die vielleicht musikalische Fähigkeiten hat, egal wie die jetzt ausgeprägt sind. Hier haben wir gerade was gesehen. Halleluja. Und ich gebe dafür mal die Zahl 0. Diese Fähigkeiten wirklich so zu haben. Dann ist vielleicht jemand, der einfach ein Stück weit mehr Zeit hat. Es sind einfach Lebensumstände, vielleicht die Kinder sind aus dem Haus oder was auch immer oder so. Der hat ein Stück weit mehr Zeit. Vielleicht auch ein Stück weit mehr Bock einfach. Es gibt auch Leute, die Freude daran haben, etwas zu tun. Wenn ich denke, ach, das muss man auch noch machen, sondern die einfach in Dingen aufgehen. Am letzten Sonntag, da haben Kerstin und ich mit den Kindern jemanden besucht und der hat Bock, an Autos zu schrauben. Und dann haben wir auch über unser Auto geredet und so und ich war echt ziemlich groggy und es war eine Bombenhitze. Und der so, ey, nee, zeig mal, was ist denn da bei deinem Auto? Ja, zeig doch mal. Und ich merkte, wie dieser Eifer in ihm hochstieg. Ne? Und dann fing er an und dann holte er das Werkzeug raus und so. Ne? Und das war, dann war am Ende dann auch wirklich, war auch gut und ging da um unseren Fahrradhalter im Auto und so. Ne? Aber es gibt eben Leute, die bei Dingen aufblühen. Ja? Und so diese Fähigkeit, mehr Power zu haben, mehr auf die Beine stellen zu können, dafür gebe ich mal die Zahl 0. Und dann nehmen wir jetzt nochmal jemanden anders, der ist vielleicht begabt, Menschen zu verbinden. Ja, du sitzt dich mit 5 Leuten an einem Tisch und durch den, diese Person entsteht so Verbindung, entsteht Gespräch, entsteht Atmosphäre, ist einfach gut. Ne? Toll, wenn ein Hauskreis zum Beispiel so eine Leute hat oder so, Leute, die immer eine Frage haben, die immer irgendwie was nochmal diskutieren wollen oder so, dass da was in Gang kommt. Und ihr könnt euch schon vorstellen, was jetzt passiert. Ich gebe dafür die Zahl 0. Und in diesem Bild, was ich so hatte, war so der Punkt, tja, 0. 0 ist erstmal nicht so viel, wenn sie denn allein bleibt. Interessant ist es, wenn von vor diesen Nullen eine 1 kommt. Dann werden aus diesen Nullen, aus dieser 0 wird plötzlich eine ziemlich große Zahl, die Zahl 1000. Es war ganz interessant vorhin, ich hätte fast noch was gesagt. Michael, du hast einen, vielleicht glaube ich, heiligen Versprecher gehabt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich nicht mehr richtig höre oder so, es mag auch sein, ne? Aber du hattest gesagt, in 13 Jahren wurden 800x.000 D-Mark, ne? Wurden abgezahlt, das sind pro Jahr 66 Mark. Ne? War es so? Hat das jemand auch gehört? Also es waren natürlich 66.000, ne? Dann war natürlich für mich interessant, ach, ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal erwähne, um das noch ein bisschen so zu fokussieren und so, ne? Ne? Plötzlich wird aus diesem ziemlich viel. Nur ist die Frage, was die 1 ist. Wird wahrscheinlich was mit Jesus zu tun haben, aber gehört habe ich irgendwie, dass diese 1 ist, Jesus, ich liebe. Punkt. Jesus, ich liebe. Wenn wir das in unserem Herzen sagen können, dann kommt die 1 dazu. Und wieder schließt sich der Kreis, ohne die Liebe ist alles nichts. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Aber haben wir diese Eins? Und wir müssen aufpassen, die kann uns durchaus abhanden kommen. Weil wir uns um den Schlüssel nicht kümmern, weil wir müssen immer wieder mal den Schlüssel umdrehen. Mensch, irgendwie müsste ich meinem Ehepartner doch ein Stück anders reden irgendwie, weil es ist irgendwie eine Rauheit eingezogen. Ach, jetzt höre ich mal auf, mich über meine Arbeitskollegen zu ärgern und so weiter. Ich vergebe. Eigentlich ist mir das als Christ doch schon mal das gesagt worden, dass ich vergeben sollte. Jetzt höre ich auf, miese Petrich die ganze Zeit reinzugucken, sondern ich danke und freue mich über das Leben und danke über meinen Gott. Und wenn ich in diesem Leben zu wenig haben sollte, dann darf ich als Christ glauben, ich habe einen Himmel, ich habe einen heiligen Gott und ein Leben auf der neuen Erde. Das kann ein Nicht-Christ nicht sagen. Das ist ein großer, wesentlicher Grund, warum viele Menschen so unglücklich sind, weil der Mensch auf Ewigkeit angelegt ist und das zu uns dazugehört. Dass wir diese Ewigkeit, den Himmel, die neue Erde mit dazu denken dürfen. Deswegen hast du eben auch manche Christen, die auch zum Teil behindert sind, was für Dinge, Schmerzen leiden, die trotzdem glücklich sind. Nicht, weil sie ein bisschen komisch sind im Kopf, sondern weil sie in einer weiteren Wahrheit leben, in einer größeren Wahrheit leben. Jesus, ich liebe. Schon im 3. Mose, manche denken ja, das wäre Neues Testament, ist es aber gar nicht, ist geschrieben, dann im 5. Mose wiederholt und im Neuen Testament wiederholt, dass dieses Zentralgebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Schon im Alten Testament formuliert. Und deswegen eben auch das Besondere, dass Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Diese Eins, möchte ich sagen, ist für uns wichtig. Und wir sind hier nicht irgendwo, dass wir das eigentlich noch gar nicht gecheckt hätten. Sondern ich glaube, die meisten haben ihren Schlüssel. Aber lasst uns schauen, dass wir ihn auch regelmäßig benutzen. In allen Dingen. Ob man im Gemeindehaus putzt, ob man hier was saugt, ob man irgendwie ein Informationsblatt verteilt. Ja. Man kann sich auch so leicht berauben lassen. Die Schüler stehen schon wieder unordentlich, wer hat die denn nicht zurückgestellt? Ja, und irgendwelche Blödsinnsgeschichten halt die Liebe fest. Die Liebe ist, es lebt sich auch ganz anders. Denk mal ganz kurz ein bisschen egoistisch und stell dir vor, du würdest in deinen Lebensbereichen ziemlich in Liebe unterwegs sein. Wie fühlt sich das denn an? Du bist zur Freude eingeladen, verstehst du? Du bist zur Himmelsgemeinschaft, weil da ist es auch mit dem Heiligen Geist ziemlich einfach. Lasst uns schauen, dass wir diese Eins weiter in den Fokus nehmen. Die brauchen wir. Diese Dinge, da gibt es ganz schön viel. Ich bin ja in der Gemeinde auch ein ganzes Stück unterwegs und red mal hier, red mal da mit jedem und so. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, uns würde es hier an diesen Dingen mangeln. Gott kann immer auch dazugeben und so weiter. Ja? Sondern auf die Liebe, da müssen wir weiter wachsen. Ja? Und dieses hier kann uns ein Schlüsselsatz sein. Denn dieser Satz ist eine Antwort auf das Gebot, was da geschrieben ist. Du sollst Gott und deinen Nächsten lieben und so weiter wie dich selbst. Wo ein Herz sagt, Jesus, ja, ich liebe. Und ich glaube sogar, und so sagt Jesus es ja auch, es sind zwei Gebote. Ne? Du sollst deinen Gott lieben und dann sagt das zweite ist aber genauso wichtig wie das erste. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott total zu lieben und mit dem Nächsten Schlamperei zu treiben oder so, ist Unsinn. Es steht sogar ausdrücklich im Wort geschrieben. Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du nicht siehst, aber deinen Bruder, den du siehst, dass du ihn nicht liebst, dass du ihn hast? Das geht nicht. Es muss beides zusammenkommen. Gott lieben und seinen Nächsten lieben wie dich selbst. Für den dritten und letzten Gedanken bitte ich mal meine Frau nach vorne. Denn ich möchte es nochmal ganz praktisch werden lassen. Jeder von euch, der heute hier sitzt oder am Stream mit zuhört, ist irgendwo sehr wohl in der Liebe und auch ziemlich kontinuierlich in der Liebe. Jeder von euch, wie auch genauso ich, ist irgendwann ein Punkt, wo Gott vielleicht dir sagen möchte, dreh mal deinen Schlüssel um, dass du da mehr wieder richtig in die Liebe reingehst. Da müssen wir uns immer wieder drum kümmern. Und ich möchte euch einfach mal ein bisschen inspirieren und bitte Kerstin, es immer mal so ein Stichwort hinzuschreiben. Und zwar das Stichwort Hilfe, also helfen. Liebe ausdrücken durch Helfen. Du siehst, dass es jemandem nicht gut geht, dass er irgendwo Unterstützung braucht und zu helfen. Zuhören, ohne gleich 5 Ratschläge zu geben, sondern einfach mal dem Schmerz, der Traurigkeit des anderen Raum zu lassen. Damit aber Erbarmen, Verständnis, Mitgefühl, Trost, eine Chance zu geben, was vielleicht der andere viel mehr braucht, als eine tolle Idee, wie das Ding zu lösen ist. Würdigen, / Dank. Etwas zu würdigen. Wenn ich jetzt hingehe, Vincent, keine Sorge, es passiert nichts Schlimmes. Ich finde es so cool, wie du Schlagzeug gespielt hast. Das rührt mich echt an, weiter so. Das kannst du gut tun, dass du einfach jemand nach dem Motto, ich habe dich gesehen, was du gemacht hast, bedeutet mir etwas, das ist mir wertvoll, danke dafür. Und es ist wichtig, dass unser Herz das kann. Wenn wir das Gefühl haben, wir können eigentlich nichts würdigen, nichts danken, dann ist in unserem Herzen etwas kaputt. Nicht die Welt ist kaputt, dann ist unser Herz ein Stück kaputt, wenn wir nichts sehen. Denn die Schöpfung ist voll seiner Werke. Annehmen, / Geduld. Einen anderen Menschen annehmen, bereit zu sein, ich schenke dir Geduld. Du musst nicht perfekt sein. Manchmal stoße ich auf Menschen, was, da war was bei mir nicht in Ordnung, du hast mir das nicht gesagt, du bist nicht aufrichtig zu mir, dann müssen wir doch alles klären. Steckt ein falsches Menschenbild dahinter, auch eigentlich eine Art von Perfektionismus, weil derjenige gleichzeitig damit aussagt, ja, wenn wir über alles reden würden, dann hätten wir eine perfekte Ebene. Das ist überhaupt nicht biblisch. Biblisch ist, ich brauche Barmherzigkeit. Biblisch ist, ich brauche Vergebung, ertragt einander in Liebe. Das ist biblisch. Das einander aber entweder zu verweigern oder zu meinen, ich brauche das nicht, gibt es keinen anderen, das ist Quatsch, weil es einfach unmenschlich ist. Gott hat es einfach so beschlossen. Wer sonst da noch ein bisschen nachlesen will, schaue mal in den Römerbrief, alter und neuer Mensch. Bevor du von dieser Erde gehst, wirst du auch mit dem alten Mensch zu tun haben. Wir können nie sündlose, immer nur Liebende, was ich wie Menschen sein. Und deswegen ist das so wichtig. Und das ist auch die Ebene für gute Beziehung, für Freundschaft, auch für geistliches Miteinander. Ich bin bereit, anzunehmen und dem anderen ein Tragen zu schenken. Und brauche es ja auch selber. Schweigen. Manchmal kann es einfach auch etwas sein, einfach mal den anderen reden zu lassen, ihm Raum zu geben, zu schweigen. Oder über gewisse Schwierigkeiten nicht zu reden. Genauso wie es Liebe sein kann, manchmal zu reden, kann es auch Liebe sein, mal nicht zu reden. Milde. Milde zu sein. Es gibt immer Dinge, die nicht einfach sind, Dinge, die mal schief laufen, aber zu in einer Milde zu bleiben. Ne? Willst du für eine Kleinigkeit gleich eine Ansage kriegen, als hättest du einen umgebracht? Es gibt dieses maßlose Verhalten. Es ist schade, wenn es so läuft und unnötig. Gott macht uns aber vor, dass er ein Gott von Milde ist, eine Seite der Liebe. Jetzt kommt mutig sein für den anderen. Kannst einfach schreiben, mutig für andere, sonst wird es zu lang. Manchmal kann es Mut kosten, jemand anders beizustehen. Der wird vielleicht bedroht, ist vielleicht in einem Streit, wo er auch der Schwächere ist und es läuft irgendwie ungerecht. Aber die Bibel sagt uns dafür, sagt etwas davon, dem Schwächeren, dem Unterdrückten beizustehen. Und das kann manchmal auch ein bisschen etwas sein, über seinen Schatten zu springen oder auch mutig zu sein. Ja? Mensch, der ist nicht weggegangen. In der Klasse wird einer von 5, 6 Leuten gemobbt. Dann stellt sich jemand dazu, nee, ich finde dich ja in Ordnung. Ey Jungs, ich finde das nicht in Ordnung, was ihr hier macht. Und was werden die anderen 6 sagen? Oh, das tut uns leid, stimmt. Ach ja, das ist ganz doof unterlaufen. Nee, das kann sein, dass der dann auch das nächste kassiert und so. Ja? Aber mutig zu sein, ich bin auch bereit, jedenfalls da einen Schaden zu dem. Das nächste, verzeihen. Ich bin bereit zu verzeihen. Man darf mir gegenüber Fehler machen. Es darf Fehler geben und ich bin bereit zu verzeihen. Und je älter man wird, es gibt ja die Sache mit der Ehebrecherin, als die da gesteinigt werden soll und dann Jesus sagt, okay, wer unter euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein und wer geht zuerst weg? Die Älteren. Zuerst gingen die Älteren weg. Warum? Chance, du hast die Chance, wenn du schon ein bisschen älter geworden bist, dass du gemerkt hast, ey, ich mache Fehler, ich muss mir da nichts vormachen. Ich brauche Vergebung. Es ist eine Chance, wenn man älter wird, das zu lernen. In der Situation mit Jesus ist es dann auch so, dass die Älteren weggehen. Versöhnen. Sich für den Frieden einzusetzen. Manchmal haben es Leute miteinander schwer und man kann vielleicht ausgleichend wirken. Verständnis schaffen. Wertschätzung schaffen, sich zum Frieden stiften, dazuzustellen. Schenken. Auch eine wichtige Sprache der Liebe. Schenken. Und das kann verschieden sein. Es kann sagen, Zeit schenken, kann Kraft schenken, auch Geld schenken. Verschiedene Sachen, die wir schenken können. Und zum Schluss eine Sache, und das hat eine Menge mit dem Schlüssel zu tun, sich mal selber anzuschauen. Herr, was sagst du eigentlich zu mir? Sich selber anschauen. Oh, da oben noch, genau. Sich selber anschauen. Nicht so, ich bin gerecht, das passt schon, ist gut, sondern ich nehme mal Zeit zur Selbstreflexion. Das ist eine super herausragend wichtige Kompetenz, mal über sich selber nachdenken zu können, sich selber justieren zu können. Ja, stimmt, das war eigentlich so doll, ohne dass es den riesen Crash oder so geben muss und so sich vom Herrn zurechtbringen zu lassen, wieder in die Liebe zurückbringen zu lassen. Eine wichtige, kostbare Fähigkeit. Okay, ich danke dir, liebe Frau. Für euch als eine kleine Inspiration, das mitzunehmen. Und ich glaube, für unsere Zukunft ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir über Zukunft nachdenken, dass wir das durchbuchstabieren. Hier können wir wachsen. Ne? Und vielleicht gibt es dann irgendwann noch einen vierten Kreis. Ja? Aber die Eins ist entscheidend. Mit Jesus, ja, Jesus, ich liebe. Das ist das, was wir festhalten sollen. Und lasst uns zusammen darin wachsen. Halleluja. Amen. Lasst uns einen Moment der Stille haben, liebe Technik, wenn ihr uns ein bisschen instrumentale Musik einspielen könnt.